Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Was sollte die Bildungspolitik tun, um die Chancenungleichheit in Deutschland zu beseitigen? Diese Frage hat das IFO-Institut den Bürgern gestellt und die sagen, alles was geht, von Kita-Pflicht bis BAföG-Erhöhung. Wir sprechen hier gleich über die Details. Außerdem geht's nach Sachsen-Anhalt, da will der Wissenschaftsminister eine Start-up-Kultur an den Hochschulen etablieren. Und wir sprechen darüber, wie gut Geflüchtete in Ausbildung klarkommen. So viel vorab, ziemlich gut. Was für ein Bildungssystem wünschen sich die Bürger und was sollte die Politik tun und lassen, damit Deutschland sein größtes bildungspolitisches Problem in den Griff kriegt, die grassierende Chancenungleichheit? Mit dieser Frage hat sich das IFO-Institut in München beschäftigt und in einer repräsentativen Studie Bürger befragt, welche Maßnahmen sie da so für sinnvoll halten, um die Ungleichheit zu lindern bzw. abzuschaffen. Schließlich ist ja in kaum einem anderen Industriestaat Bildung so stark vom Elternhaus abhängig wie in Deutschland. Philipp Lergit-Pohrer vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomik ist der Autor der Studie. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Lergit-Pohrer, Bildungsstudien attestieren der deutschen Bildungspolitik ja in unschöner Regelmäßigkeit, wie unfair das deutsche System ist. Sehen das die von Ihnen befragten Bürger genauso?
Interessanterweise haben die Deutschen eine sehr gute Einschätzung darüber, wie ungleich das Bildungssystem in Deutschland ist. Wir haben die Deutschen gebeten einzuschätzen, welche Leistungsunterschiede es zwischen Kindern aus verschiedenen Gruppen gibt. Wir fokussieren dabei auf die Mathematikleistungen im Grundschulalter, also recht früh, und haben eben gebeten, die Deutschen zu schätzen, ob Mädchen oder Jungen besser oder schlechter sind und andere Dimensionen auch. Was wir finden, ist, dass die Deutschen mehrheitlich denken, richtigerweise, dass Kinder aus sozial besseren Verhältnissen deutlich bessere Bildungsergebnisse aufweisen als jene aus schlechten Verhältnissen. Ähnlich sieht es aus mit Migrationshintergrund. Da denke ich, eigentlich auch die Mehrheit von 57% Kinder ohne Migrationshintergrund werden besser in Mathematik. Die echten Daten sich anschaut, sieht man auch, dass genau diese Klüfte die großen sind, die wir in Deutschland sehen.
Nun haben Sie ja die Bürger auch befragt, welche Maßnahmen Sie als sinnvoll erachten, um das Problem zu beseitigen, das Problem zu lösen. Schauen wir uns doch zunächst mal die frühe Bildung an. Was sollte der Staat aus Sicht der Bürger bei den Kitas anders machen?
Also wir haben die Deutschen gebeten, 8 Reformvorschläge zu beurteilen, die im Zusammenhang mit der Ungleichheitsreduzierung diskutiert worden sind. Davon sind 7 Reformvorschläge mehrheitsfähig, was ganz allgemein gesprochen zeigt, dass die Deutschen zu grundlegenden Bildungsreformen für Ungleichheitsverringerung bereit sind. Nun, für den Kita-Bereich sehen wir, dass sowohl die Einführung von kostenfreien Kindergarten ab dem Alter von 4 Jahren als auch die Einführung von Kindergartenpflicht ab dem selben Alter durchaus mehrheitsfähig ist, mit 78% Zustimmung bzw. 67% Zustimmung. Also hier sind die Deutschen sehr offen für Reformen.
Kostenlose Kitas gibt es ja zum Beispiel in Berlin und in ganz wenigen anderen Bundesländern. Kita-Pflicht gibt es bundesweit noch nicht. Also sind die Bürger da weiter als die Politik?
Es ist auf jeden Fall eine Reform, die etwas Neues wäre in dem Sinne. Der Hintergrund, warum wir gerade auf Kindergartenpflicht fokussiert haben, ist, dass eine Vielzahl von Bildungsstudien zeigt, dass einerseits Kinder aus schwächeren sozialen Verhältnissen weniger wahrscheinlich die Kita besuchen, gleichzeitig genau diese Kinder aber am meisten profitieren würden von einem Kita-Besuch.
Weiterer Punkt, da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen in der Schulkarriere einen Punkt weiter, die Grundschule. Da haben Sie gefragt, inwieweit es Zustimmung gibt für das längere gemeinsame Lernen, 4. oder eben 6. Klasse gemeinsam.
Genau.
Und auch da gibt es eine Mehrheit.
Genau, also da sprechen sich jetzt in dem Fall 61% dafür aus, also die Aufteilung auf Gymnasium und andere Schularten erst nach der 6. Klasse zu machen. Deutschland ist auch hier gemeinsam mit anderen Ländern wie Österreich Weltmeister. Kein anderes Land teilt die Schüler früher auf in unterschiedliche Bildungsbereiche. Und auch hier sehen die Deutschen durchaus, dass Reformen angebracht werden.
Entscheidend ist ja die Frage, ob der Staat zusätzliches Geld gezielt für Benachteiligte ausgeben sollte oder nicht. Und da spricht sich ja eine ganz klare Mehrheit dagegen aus. Wie erklärt sich denn das mit der Zustimmung zur Ungleichheitsbekämpfung?
Also was wir genau wissen wollten, ist eben, ob die Deutschen dafür sind, benachteiligte Gruppen speziell zu fördern. Und dafür haben wir gebeten, die Befragten sich vorzustellen, der Staat plane, die Bildungsausgaben zu erhöhen in verschiedenen Bildungsbereichen und haben dann für jeden Bereich abgefragt, ob die Deutschen eher dafür wären, diese zusätzlichen Mittel für alle Personen gleichermaßen zu verwenden oder für die Förderung von benachteiligten Gruppen. Was wir hier finden, ist, dass in jedem Bildungsbereich vom Kindergarten bis zu Universitäten Mehrheiten von mindestens 2/3 dafür sind, das Geld eher gleich zu verteilen. Also unsere Interpretation, wie das mit den vorigen Ergebnissen zusammenpasst, ist, dass wir in diesem Fall die Kosten einer Maßnahme sehr explizit gemacht haben. Wir lassen die Deutschen entscheiden, entweder das Geld für alle gleichermaßen zu verwenden oder benachteiligte Gruppen zu fördern. Also hier wird die Idee, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann, irgendwie sehr klar. Und wenn man über diese Kosten informiert, das ist auch ein klassisches Ergebnis der Umfrageforschung. Das zeigt, dass Zustimmung zu Maßnahmen in der Regel stark sinkt, wenn man über die Kosten darüber informiert. Und ein ähnliches Phänomen, glauben wir, beobachten wir auch hier. Sobald man die Leute vor die Wahl stellt, entweder oder, sind die meisten dann doch eher für eine gleiche Förderung unterschiedlicher Personengruppen.
Wie könnte denn eine gezielte Förderung von Kindern aus benachteiligten oder benachteiligteren Gruppen überhaupt aussehen?
Also was wir beispielsweise in diesen Reformen abgefragt haben, ist der Vorschlag, ob der Staat mehr Geld ausgeben soll für Schulen, in denen viele Kinder aus benachteiligten Verhältnissen unterrichtet werden. Und hier ergeben sich klare Mehrheiten von über 80% dafür. Und das wäre zum Beispiel ein Vorschlag, der zumindest von unseren Daten her in Deutschland mehrheitsfähig wäre. Eine andere Idee, die auch mehrheitsfähig ist, ist, die Ausgaben des Staates für Bildung dafür zu verwenden, Lehrergehälter zu erhöhen für die Lehrer, die in Schulen unterrichten mit vielen benachteiligten Kindern. Das wäre auch eine Maßnahme, die speziell nur einen Teil der Bevölkerung fördert und nicht jetzt frei nach der Gießkanne alle fördern würde.
Und was wäre nicht mehrheitsfähig?
Die einzige Maßnahme, die nicht mehrheitsfähig ist, von diesen 8, die wir vorher angesprochen hatten, ist die Idee, Kinder mit und ohne Lernschwächen gemeinsam in Regelschulen zu unterrichten. Hier sprechen sich 44% dafür aus, aber 41% sind dagegen.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Hochschulen blicken. Da haben Sie ja auch einen Reformvorschlag zur Abstimmung gestellt. Da geht es um den Ausbau von Stipendienprogrammen speziell für einkommensschwache Studierende. Genau. Auch da eine ganz klare Mehrheit.
Ganz genau. Also hier sehen wir, dass 83% diesem Reformvorschlag eben Stipendienprogramme für einkommensschwache Studierende auszubauen positiv gegenüberstehen. Ja, da sind die Deutschen sehr offen dafür.
Mehr BAföG also?
Mehr BAföG, genau, also für einkommensschwache Studierende.
Welche Schlüsse sollten die Kultusminister aus ihren Ergebnissen ziehen?
Ergebnis meiner Ansicht nach ist, dass die Deutschen zu verschiedensten Reformen zur Ungleichheitsverringerung durchaus bereit sind. Also wir sehen große Mehrheiten in 7 von 8 Reformvorschlägen, was bedeutet, dass einige Reformen auch angegangen werden können, ohne jetzt die Wählerschaft hinter sich zu verlieren.
Also ran an die Reformen. Philipp Lergett-Pora vom IFO-Institut war das über Chancenungerechtigkeit und was die Deutschen dagegen unternehmen wollen. Peter Thiel, der Silicon Valley-Guru und PayPal-Gründer, hält ja nicht so viel vom Studieren. Regelmäßig stiftet er Studis dazu an, ihr Studium abzubrechen. Er gibt ihnen dann $100.000, wenn sie nicht weiter studieren und stattdessen ein Startup gründen. Kann man machen, muss man aber nicht, findet der Wissenschaftsminister in Sachsen-Anhalt. Er will das Gründen an den Hochschulen selbst erleichtern und besser fördern als bisher. Das neue Hochschulgesetz, das gestern im Koalitionsausschuss der Kenia-Koalition in Magdeburg beschlossen wurde, soll das gründerfreundlichste in ganz Deutschland sein. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Wissenschaftsminister auch Wirtschaftsminister ist. Christoph Richter berichtet.
Also im Grunde eine Gründungskultur über den Wissenschaftssektor zu etablieren.
Das erhofft sich Sachsen-Anhalts SPD-Wissenschaftsminister Armin Willingmann, der zugleich auch Wirtschaftsminister ist, von dem neuen Hochschulgesetz. Nach der letzten Hochschulnovelle von 2010 wolle er ein modernes Gesetz, das es den Hochschulen künftig erleichtern soll, sich an Start-ups und Ausgründungen zu beteiligen.
Ich glaube, dass es dann eine der attraktivsten Regelungen in ganz Deutschland wird. Und wir sollten auch mal versuchen, noch ein ganzes Stück mehr Freiheitsgrade zu erzeugen, als sie andernorts bislang schon vorhanden sind.
Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Willingmann moniert, dass es in Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich besonders wenig innovative Gründungen gebe. Die nun geschaffene Möglichkeit der wirtschaftlichen Beteiligung von Universitäten bei Ausgründungen sei eine Chance für das Land Sachsen-Anhalt, heißt es. Laut Angaben der Nationalen Förderbank KfW rangiert Sachsen-Anhalt mit 77 Gründungen je 10.000 Erwerbstätigen bundesweit auf dem vorletzten Platz. Auch Jens Strackejahn, Direktor der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität, erhofft sich damit für den Standort Magdeburg mehr Internationalität.
Und ja, auch zum Beispiel, was die Studierenden aus dem Ausland angeht, ich kann mir hier noch ein bisschen buntere Kultur durchaus vorstellen. Und da ist natürlich ein Attraktor sicherlich die Universität.
Die Linkspartei, die zweitgrößte Opposition im Magdeburger Landtag, schaut mit gemischten Gefühlen auf das neue Hochschulgesetz. Der Vorstoß der wirtschaftlichen Betätigung von Universitäten stößt beim Magdeburger Fraktionschef Thomas Lippmann auf Ablehnung. Lippmann sieht die Gefahr der missbräuchlichen Verwendung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, beispielsweise durch Rüstungsunternehmen. Hochschulen sollten aber zuvorderst Stätten von Lehre und Wissenschaft sein und keine wirtschaftlichen Akteure, so Lippmann weiter.
Wir brauchen eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen, sodass sie also auch nicht auf wirtschaftliche Tätigkeit, ich sag mal, angewiesen sind, weil das ist ja auch eine Triebkraft, zusätzliches Geld reinzuholen. Wir brauchen stärkere Forschungscluster und wir brauchen vor allem auch stärkere Lehre in vielen Bereichen.
Mit dieser Skepsis kann Paul Wolter vom Deutschen Start-up-Verband wenig anfangen. Gründerunterstützungen direkt an den Unis seien genau der richtige Weg, so Wolter weiter. Damit könne künftig der Osten bzw. Sachsen-Anhalt auch von dem Start-up Abboom profitieren, so wie er derzeit in Berlin, Hamburg oder München zu beobachten sei.
Wir sehen, dass Hochschulen als Inkubatoren und Brutzellen, Keimzellen von Startup-Ökosystemen fungieren und da sehr wichtig sind. Von daher ist das eine gute Idee des Landes Sachsen-Anhalt.
54.000 Studierende gibt es derzeit in Sachsen-Anhalt. Die Langzeitstudierenden unter ihnen können sich freuen, denn die Gebühren für Bummelstudierende werden komplett abgeschafft. 2,8 Millionen Euro haben Sachsen-Anhalt Universitäten und Hochschulen bisher an Langzeitstudiengebühren eingenommen. Geld, das nun fehlen werde, kritisiert der Magdeburger Unirektor Jens Strackejahn. Willingmann kann den Unmut verstehen, verspricht den Hochschulen aber einen Ausgleich aus dem Steuersäckel.
Wir haben uns darauf verständigt, dass im Jahr 2020, also nach Inkrafttreten des Gesetzes, noch 50% dieser Summe an die Hochschulen ausgereicht werden soll, im Jahr 2021 noch 25%.
Ursprünglich sollte im neuen Hochschulgesetz auch die Mitwirkung der akademischen Gremien gestärkt werden, indem man plante, die sogenannte Viertelparität einzuführen. Das bedeutet, dass in den Gremien der jeweiligen Hochschule alle vier Statusgruppen, also Studierende, Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter sowie Technik und Verwaltung, die jeweils gleiche Anzahl von Stimmen besitzen, um somit die demokratische Mitbestimmung zu stärken. Damit konnte sich Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann aber nicht durchsetzen. Insbesondere bei der CDU gab es dagegen große Vorbehalte. Doch welche genau? Dazu wollte man keine Angaben machen.
Wie gut integrieren sich Geflüchtete in den Arbeitsmarkt? Bekommen sie Ausbildungsplätze, um später auch mal zu helfen, den Fachkräftemangel zu lindern? Lange Zeit gab es dazu gar kein oder nur gefühltes Wissen und ein paar Schätzungen. Jetzt hat das Bundesinstitut für berufliche Bildung mal genauer nachgeforscht und untersucht, wie viele Geflüchtete die Ausbildungsplätze suchen, dann auch welche finden. Die zwei wichtigsten Ergebnisse: 37% der Suchenden fanden 2018 eine Stelle, fast 30% waren außerdem in einem Praktikum, in einer Ausbildungsqualifizierung oder noch im Integrationskurs. Elisabeth Kregel vom Bundesinstitut ist verantwortlich für die Untersuchung. Fast 70% in Ausbildung, Praktikum oder Kurs. Ein guter Wert?
Grundsätzlich sage ich einmal ja. Natürlich müssen wir berücksichtigen, dass wir bei unserer Studie nur Lehrstellenbewerber und Bewerberinnen gefragt haben, die sich bei der Bundesagentur für Arbeit auch als solche haben registrieren lassen, also registriert wurden. Aber unabhängig davon können wir sagen, dass das ein guter Wert ist. Denn 37% ist mehr als in den Vorjahren und wir sehen, dass Geflüchtete zunehmend auch auf dem Ausbildungsmarkt ankommen.
Was machen denn die übrigen, die weder eine Berufsausbildung machen oder eine Vorqualifizierung, Integrationskurs? Was ist mit denen?
Die weder eine vollqualifizierende Ausbildung noch einen Integrationskurs machen, befinden sich dann leider außerhalb des Bildungssystems und arbeiten oder jobben.
Wie alt sind denn im Schnitt die jungen Leute, die Sie da untersucht haben?
Die jungen Leute, die wir untersucht haben, sind im Durchschnitt rund 24 Jahre alt. Das sind Jüngere, gleichwohl müssen Sie sehen, dass sie ja vorab sich erstmal haben registrieren lassen müssen, also in der Regel ein Asylbewerberverfahren durchlaufen haben, dass sie Sprachkurse gemacht haben, dass sie dann durchaus jetzt nicht ganz jung sind, sondern auch schon mal über 20 sind, wenn sie einen Ausbildungsplatz nachfragen.
Dann schauen wir vielleicht noch mal auf die Herkunftsländer. Wer integriert sich besonders gut im Arbeitsmarkt und wer nicht so?
Ja, wer sich besonders gut integriert oder nicht, ist vielleicht so eine relative Frage. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass die meisten befragten Geflüchteten aus den Ländern Syrien und Afghanistan kommen. Wir insgesamt auch, die meisten Geflüchteten, nicht nur die sich für Ausbildung interessieren, sondern insgesamt aus Syrien und Afghanistan kommen. Und bei den Auszubildenden ist das dann auch nicht verwunderlich, wenn diese dann auch in der Ausbildung ankommen.
In welchen Branchen kommen denn die Geflüchteten vor allem unter?
Branchen können wir jetzt leider nicht sehen in unserer Studie, aber wir können nach Berufen schauen. Und da, finde ich, muss man auch erstmal sagen, dass es jetzt nicht erstaunlich ist, dass junge Geflüchtete auch genauso wie ihre Peers bestimmte Berufe nachfragen, wie zum Beispiel Kfz-Mechatroniker. Ja. Gleichwohl sehen wir aber auch, dass durchaus Berufe wie Friseur, Friseurin, Koch, Köchin auch bei den Geflüchteten durchaus nachgefragt werden.
Besonderer Bedarf an Fachkräften, an jungen Leuten in Ausbildung gibt es ja im Handwerk. Gibt es da auch ein Match? Also suchen auch besonders viele Flüchtlinge dort eine Ausbildung?
Das können wir so nicht sehen, ob die sich jetzt direkt auf das Handwerk konzentrieren in ihrer Suchstrategie. Gleichwohl sehen wir aber an den Zahlen, dass insgesamt natürlich die Bereiche durchaus von Geflüchteten profitieren und auch gerade das Handwerk davon profitiert.
Können Geflüchtete helfen, Fachkräftemangel zu lindern?
Grundsätzlich würde ich sagen, sind Geflüchtete auf jeden Fall nicht die Lösung für den prognostizierten Fachkräftemangel. Aber gleichwohl können sie und den Fachkräftemangel lindern. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht auch wichtig, dass Geflüchtete auf ihrem Weg in Ausbildung gut unterstützt werden und auch gut begleitet werden.
Werden sie das denn?
Ja, es gibt umfangreiche Maßnahmen, die für Geflüchtete angeboten werden. Und ich glaube, dass der Erfolg, den wir am Anfang gesagt haben, nicht alleine, aber dass viele Unterstützungsmaßnahmen auch ihren Beitrag dazu geleistet haben.
Welche Probleme haben denn die Geflüchteten, die außerhalb des Bildungssystems sind, über die wir ja schon gesprochen haben?
Naja, grundsätzlich mal unabhängig von Geflüchteten oder Nicht-Geflüchteten, grundsätzlich ist es ja wichtig, dass die jungen Menschen frühzeitig qualifizierte Bildungsabschlüsse erwerben, um auch im späteren Erwerbsleben erfolgreich zu sein. Also das heißt, die Gefahr, wenn jemand nicht in einer Bildungsmaßnahme ist, also keinen Bildungsabschluss erwirbt, ist halt, dass er langfristig auch ohne Bildungsabschluss verbleibt.
Kann man aus Ihrer Studie ablesen, dass es Deutschland, auch der deutsche Arbeitsmarkt, heute gut schafft, Migranten, Geflüchtete zu integrieren und aus der Abhängigkeit von Transferleistungen zu holen?
Also aus unserer Studie können wir das nicht ableiten. Aber es gibt ja die Studie des IAB und des Bundesamtes für Migration und Geflüchtete zusammen mit dem sozioökonomischen Panel. Und da sagt der Herr Brücker, ja, der auch Leiter dieser Studie ist, dass die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten besser läuft als erwartet.
Besser als gedacht läuft die Integration von Geflüchteten auf den Arbeitsmarkt. Das war Elisabeth Krekel vom Berufsbildungsinstitut. Deutsche Hochschulen sind in Asien und Afrika ziemlich beliebt, nicht unbedingt nur wegen der guten Ausbildung, sondern weil Studieren hier, anders als in fast allen anderen Ländern, kostenlos ist. Und zwar eben nicht nur für Studierende aus der Europäischen Union. Und so sind im Saarland zum Beispiel die meisten internationalen Masterstudis aus Asien. Viele werden allerdings im Wintersemester nicht anfangen können, weil sie kein Visum kriegen. Und das hängt dann weniger mit der Qualifikation der Studierenden zusammen als mit anderen Gründen, wie Tonja Koch berichtet.
Etwas mehr als 20% der Studierenden an der Universität des Saarlandes sind Ausländer. Und der überwiegende Teil stammt aus Ländern außerhalb der EU, vornehmlich aus Asien und Afrika. Im Wintersemester erwartet die Universität weitere 400 Studienanfänger und Masterstudenten aus dem außereuropäischen Ausland. Aber nicht alle werden ihr Studium auch aufnehmen können, denn es gibt Probleme bei der Erteilung der Visa, erläutert Tim Meyer, Professor für Sport und Präventivmedizin.
Dieses Visum braucht unheimlich viel Zeit. Und zwar nicht so sehr Bearbeitungszeit, sondern diese Studierenden haben uns informiert, dass sie in der deutschen Botschaft überhaupt gar keinen Termin bekommen, um ein Visum zu beantragen. Das heißt also, wir bemühen uns, sie unheimlich schnell zuzulassen, weil wir natürlich wissen, dass ausländische Studierende mehr Vorbereitungszeit brauchen, wenn sie nach Deutschland kommen zum ersten Mal als inländische. Und dann gehen die unmittelbar zur deutschen Botschaft und kriegen einen Termin für einen Visumsantrag in einem Vierteljahr oder eben noch länger, dann beginnt aber schon unser Semester.
Betroffen seien, so Professor Meyer, insbesondere Länder wie Iran, Nigeria, Malaysia und Ghana. Steigende Nachfrage führe zu den Engpässen in den Auslandsvertretungen, heißt es in einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Und die betroffenen Visastellen seien durch eine Priorisierung der Terminvergabe für besonders qualifizierte Studierende darum bemüht, die Wartezeiten zu verkürzen. Konkret heißt das, dass beispielsweise Stipendiaten, die vom DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, ausgesucht wurden, bevorzugt werden. Das aber sei nicht notwendigerweise im Sinne der Universitäten, sagt Professor Meyer.
Grundsätzlich möchten wir natürlich gerne die Studierenden bei uns haben, die wir für am geeignetsten halten, auf der Basis der Noten, auf der Basis der anderen Informationen, die sie uns gegeben haben. Deswegen hätten wir es am liebsten, dass die alle rechtzeitig ein Visum kriegen.
Ein Blick auf die Seite der deutschen Botschaft in Ghana und des Konsulats in Nigeria offenbart eine Art Zweiklassengesellschaft. Studienanwärter, die weder über ein Stipendium verfügen noch anderweitige geforderte Qualifikationen vorweisen, wie etwa ein geeignetes Sprachenzertifikat des Goethe-Instituts, werden in der Kategorie B, quasi in der zweiten Klasse, eingestuft und haben keine Aussicht auf ein schnelles studentisches Visum. Die deutsche Sprache aber ist für den vom Sportmedizinischen Institut angebotenen Masterstudiengang High Performance Sports unerheblich. Gelehrt wird auf Englisch ebenso wie bei den Bioinformatikern. Wer ins Masterprogramm einsteigen wolle, müsse in erster Linie programmieren können, sagt Professor Volkhard Helms.
Allein mit unseren deutschen Absolventen des Bachelorstudiengangs in den Masterstudiengang zu gehen, dann wären wir eben ein relativ sehr kleiner Studiengang. Außerdem könnte man dazu sagen, dass also viele der internationalen Studierenden im Anschluss in Deutschland bleiben oder auch in Luxemburg, in der EU bleiben. Ja, also es gibt einen großen Klebefaktor. Das heißt, wir binden auswärtiges, ja, fachkundiges Personal an unsere Wirtschaftsräume.
Zwei Drittel der Studierenden am Zentrum für Bioinformatik kommen aus dem Ausland und anders als bei den Sportmedizinern bauen die Module im Rahmen des Masters nicht aufeinander auf, sodass Studierende, die verspätet in Deutschland eintreffen, auch zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen in den laufenden Betrieb noch eingetaktet werden können. Erfreulich sei es dennoch nicht, so Professor Helms.
Das große Ärgernis ist natürlich für die Studierenden selber, für die Interessenten, für die ist das natürlich Lebenszeit, die verrinnt.
Das Auswärtige Amt möchte das Problem lösen, indem es Stipendiaten hinsichtlich der Bearbeitung ihrer Visa-Anträge Vorrang einräumt. Ob das gewählte Zweiklassenmodell mit den universitären Erfordernissen hierzulande kompatibel ist, wird die Zukunft zeigen. Auf zusätzliches Personal vor Ort dürfen die Universitäten jedoch nicht hoffen. Auch nicht darauf, dass studentische Anliegen bevorzugt behandelt werden. Denn, so argumentiert die Behörde, auch andere Menschen warteten darauf, dass ihre Einreiseformalitäten nach Deutschland zeitnah bearbeitet werden.
Und das war's von uns von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.